Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich und wir blicken heute in die Regionen Duisburg, Essen und Lausitz-Spreewald. Den einen fehlt es an Wirtschaftskraft, den anderen an jungen Menschen. Eines haben diese Regionen aber gemein, sie drohen den Anschluss zu verlieren, so heißt das zumindest in einer Studie. Und diese Regionen liegen in Ost wie West, sind ländlich wie städtisch geprägt. Was zu tun ist, darauf schauen wir in dieser Sendung. Und Hamburg gilt zwar als vorbildlich, was die Schaffung von sozialem Wohnraum betrifft, und doch steigen auch hier die Mieten. Und der Mieterverein sagt, der Hamburger Senat habe durchaus noch Optionen, um den Anstieg zu begrenzen. Doch Entwürfe für Bundesratsinitiativen würden nicht auf den Weg gebracht. Wir verschwenden zu viel Nahrungsmittel, wir essen zu viel Fleisch und wir sind zu dick. Der Weltklimarat fordert deswegen, wir sollten uns anders ernähren und das Land anders nutzen. Denn die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und andere Landnutzung waren von 2007 bis 2016 für 23% der vom Menschen verursachten Treibhausgase verantwortlich. Wir sollen also umsteuern. Doch wie gerecht kann das sein? Das habe ich mit Felix Eckert besprochen, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin. Herr Eckert, wir sollen weniger Fleisch essen. Das passt auch zur Diskussion in Deutschland, dass Fleisch teurer werden soll. Aber ist das fair? Was halten Sie von dem Argument, dass sich dann der Hartz-IV-Empfänger nicht mehr das Schnitzel leisten kann?
Es gibt höchst unterschiedliche Vorstellungen davon, was verteilungspolitisch gerecht ist. Die einen sind für Kommunismus, die anderen finden auch große Einkommensunterschiede vertretbar. Deswegen entscheidet man das im demokratischen Diskurs. Und witzigerweise wird diese Verteilungsfrage immer bei Umweltproblemen aufgemacht. Ansonsten wird sie ziemlich selten gestellt. Auch bisher kann sich nicht jeder alles leisten. Und es wird wenig darüber geredet, dass wir massive Schäden in anderen Teilen der Welt und bei künftigen Generationen anrichten mit dem, wie wir leben. Auch ALG-2-Empfänger sind im Weltmaßstab kaufkraftbereinigt, vergleichsweise wohlhabend. Sie gehören zu den 15% einkommensstärksten Gruppen weltweit.
Wenn Sie jetzt das weltweite Fass sozusagen schon aufmachen, das macht ja auch der Weltklimarat, der eben sagt, wir sollten halt alle einfach weniger Fleisch essen. Ist es denn fair, dass wir, die jahrelang einfach Fleisch konsumiert haben, wie wir das wollten und konnten, jetzt anderen Ländern, die sich gerade entwickeln und dahin kommen, dass eben Fleisch erschwinglich wird, vielleicht auch für jeden Tag, dass wir denen vorschreiben, nee Leute, für euch gilt das nicht mehr so?
Der Klimawandel ist heute schon tödlich für viele Menschen weltweit und er wird noch viel tödlicher werden. Er droht, Kriege auszulösen, riesige Migrationsbewegungen, drastische ökonomische Folgen und der Einsatz fossiler Brennstoffe, der stark hinter dem Klimawandel steht, ist auch so unheimlich kostenintensiv und tödlich heute schon, beispielsweise über Luftschadstoffe. Wir sollten deswegen aufhören mit diesen schwarzen Peter spielen, wo irgendwie die Oberschichten in den Schwellenländern und wir in den westlichen Ländern, die beide jeweils beitragen zum Klimawandel, sich den schwarzen Peter wechselseitig zuschieben. Wir müssen weltweit zu Null-Emissionen kommen. Dazu haben wir uns völkerrechtlich verpflichtet im Pariser Klimaabkommen, und zwar in rund 2 Jahrzehnten, sonst ist die 1,5-Grad-Grenze nicht einzuhalten.
Ist es denn fair, dass Länder auch Kraftanstrengungen zum Klimaschutz machen müssen, die zugleich auch schon darunter leiden, durch Dürren, durch Überschwemmungen?
Es müssen alle Länder zu Null-Emissionen kommen. Die Frage ist, welche Länder, welche anderen Länder finanziell wir unterstützen müssen dabei. Und natürlich sind die Länder unterschiedlich leistungsfähig und sie haben unterschiedlich beigetragen in der Vergangenheit zum Klimawandel. Genau bei dieser Kostenlast muss man das berücksichtigen. Aber rauskommen müssen am Ende alle trotzdem bei Null-Emissionen. Das heißt, die Hoffnung, dass jetzt alle mal so besinnungslos durch die Gegend fliegen können, wie das irgendjemand mal in der Vergangenheit gemacht hat, können wir der Welt nicht geben.
Das heißt also, wir können schon dann und müssen jetzt dann auch einigen Ländern oder Bewohnern einiger Ländern, in denen viele noch nicht mal ein Flugzeug von innen gesehen haben, sagen, das wird auch so bleiben. Die Chance bekommt ihr nicht.
Zunächst mal müssen wir aufhören, selber ständig ein Flugzeug von innen zu sehen. Sonst wird auch unsere Predigt völlig folgenlos bleiben und als lächerlich empfunden werden, zu Recht. Wir müssen aufhören damit und müssen andere finanziell kompensieren, auch teilweise, dafür, dass sie bestimmte Möglichkeiten nicht haben werden. Nur auch an der Stelle ist es so, wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen weiter wie bisher und jetzt obendrauf fliegt jetzt auch noch die Mittelschicht in China, Indien und so weiter in unserem Maßstab, dann vermehren wir die ohnehin schon vorhandenen Opfer des Klimawandels immer weiter. Das heißt, es geht nicht darum, dass andere bestimmte schädliche Dinge genauso oft wie wir machen, sondern es geht darum, dass wir bestimmte Dinge seltener machen. Natürlich wird man immer versuchen, zunächst mal eine technische Lösung zu finden. Das ist attraktiver, das ist leichter umzusetzen. Aber das ist wahnsinnig schwierig. Die technischen Lösungen haben gerade beim Fliegen, gerade beim Konsum tierischer Nahrungsmittel häufig einen Pferdefuß. Insofern müssen wir tatsächlich an der Stelle klar darüber reden, was wir an Schäden an der Stelle verursachen und ob das weiter tragbar ist. Und wir sollten uns auch mal fragen, was passiert, wenn wir die Sache weiter ignorieren. Wenn wir beispielsweise den Klimawandel weiterlaufen lassen, dann sagen eben vielleicht 5 oder 10% aller Afrikaner zutreffend, wir können hier nicht mehr leben in Afrika, es ist zu warm, wir müssen nach Europa. Und dann haben wir nicht, was in Europa bereits Panik ausgelöst hat, 1 Million Afrikaner, die nach Europa wollen, sondern vielleicht 100 Millionen Afrikaner. Und darüber muss man dann halt auch reden.
Und wenn wir jetzt mal auf das Beispiel Landnutzung nochmal schauen, die soll nachhaltiger sein, fordert der Weltklimarat. Nehmen wir das Beispiel Brasilien, die Abholzung des Regenwaldes. Das passiert auch, um dann irgendwann mit diesem fruchtbaren Land zu spekulieren. Da geht es um wirtschaftliche Interessen. Müssen wir nicht auch Brasilien zugestehen, sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln? Wäre das nicht fair?
Vor allem wäre es weiterhin sehr unfair gegenüber den Opfern des Klimawandels, gerade in den ärmeren Gegenden der Welt und auch unter künftigen Generationen. Die Schwellenländer und ihre begüterten Oberschichten, Brasilien ist ein schönes Beispiel, und die Industrieländer können sich nicht wechselseitig den schwarzen Peter zuschieben. Wir müssen in Europa zu null Emissionen kommen und die Brasilianer müssen es auch.
Sie haben das schon angedeutet. Das ist am Ende alles sehr komplex, braucht auch komplexe Antworten. Wenn man sich jetzt den Bericht des Weltklimarates anschaut, dann klingt das so ein bisschen nach radikal umsteuern. Alle zusammen sollen die Welt retten. Ist das nicht eine Utopie?
Wenn wir in die Verhaltensforschung gucken, wissen wir, dass wir als Menschen ziemlich irrational sind. Wir folgen unseren Gefühlen häufig, Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, wir neigen zu Ausreden, wir suchen andere Sündenböcke, wir wollen selber unser Leben nicht ändern. Und das gilt für uns alle, das gilt aber auch für Politiker und für Unternehmer. Und all diese Leute hängen wechselseitig voneinander ab. Politik und Bürger zeigen wechselseitig aufeinander, Unternehmen und Konsumenten zeigen wechselseitig aufeinander, jeweils der andere ist schuld. Länder zeigen aufeinander und die Debatte Lebensstil ändern oder Politik ändern ist auch so ein Weg, sich gegenseitig verantwortlich zu machen. Gesellschaftlicher Wandel geschieht im Wechselspiel verschiedener Akteure. Da bin ich ein Teil davon. Ich als Bürger bin immer auch Konsumbürger und politischer Bürger. Das ist nicht nur alle paar Jahre wählen gehen. Ich kann rein in die Parteien, rein in die Verbände gehen, hin zu Demonstrationen, kann mich im Internet engagieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze rechtzeitig in Gang kommt beim Klimaschutz, ist tatsächlich sehr begrenzt. Es kann sehr gut sein, dass wir gegen den Baum fahren. Das wird allerdings für die Menschheit ein existenzielles Problem sein. Wenn es allerdings passiert, dann war es nicht der liebe Gott, dann haben wir es nicht besser hingekriegt.
Der Weltklimarat fordert, die Landnutzung muss sich radikal ändern. Wie gerecht das ist, das habe ich mit Felix Eckhardt besprochen, Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin. Und wir bleiben beim Klima. Für einige Umweltschützer ist der Kohlekonzern RWE zu einem Feindbild geworden, gerade wenn es um den Hambacher Forst geht. Zu den größten Eigentümern von RWE gehören traditionell die Kommunen an Rhein und Ruhr. Sie halten Aktien von RWE, doch zusehends mehr Kämmerer wollen die Anteile verkaufen. Allerdings, die Klimaproteste haben damit nichts zu tun, berichtet Kai Rüßberg.
Rund 100 Millionen Aktien von RWE halten 21 kommunale Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten. Die Zahl geht aus einer Übersicht von Greenpeace Köln hervor, die vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Seitdem hat es einige Verkaufsbeschlüsse gegeben, aber bislang warten noch viele Kämmerer auf einen günstigeren Aktienkurs. So wie in Bochum, eine der ersten Kommunen, die bereits 2016 die Hälfte des Aktienbestands verkauft hat. Die 2,2 Millionen Restaktien verwaltet der Bochumer Stadtwerke-Chef Dietmar Spohn.
Also wenn man den Aktienmarkt ja verfolgt und die RWE-Aktie verfolgt, hat sie sich ja durchaus deutlich erholt. Wir gehen davon aus, dass insbesondere das Umsetzen der Ergebnisse der WSB-Kommission, aber auch mit Abschluss des RWE-E.ON-Deals eine gewisse Kursentwicklung möglich ist.
Die WSB-Kommission, das ist die sogenannte Kohlekommission, schlägt vor, Konzerne wie RWE wegen des Kohleausstiegs zu entschädigen. Wird dies politisch umgesetzt, werden weitere Steigerungen des RWE-Aktienkurses erwartet. Er ist von seinem Tiefpunkt 2015 mit 10 Euro auf aktuell etwa 25 Euro gestiegen. Diese Entwicklung hat nun auch bei weiteren Kommunen zu Verkaufsüberlegungen geführt. Zuletzt hat der Rat des Rheinisch-Bergischen Kreises im Juni mit großer Mehrheit einem Verkauf zugestimmt, bestätigt CDU-Fraktionschef Thorsten Bieber. Denn für die Kommunen war die RWE-Aktie in den vergangenen Jahren eher eine Last als eine Entlastung für den Haushalt. Für den Kreis bedeutete die zunehmend unsichere Lage bei RWE ein Risiko für den städtischen Haushalt. Jährlich musste mit Abschreibung in der Bilanz gerechnet werden.
Die Dividenden waren in der Vergangenheit sehr gut. Die sind dann auch ausgefallen. Jetzt sollen sie kontinuierlich weiter sprudeln. Ob sie kommen und in welcher Höhe sie kommen, ist für uns ein wenig unsicher. Von daher gehen wir lieber auf die sichere Bank.
Die aktuelle Diskussion in den Kommunen dreht sich daher vornehmlich um wirtschaftliche Argumente, die gegen die weitere Beteiligung an RWE sprechen. Ursprünglich war Tim Petzold von Greenpeace in Köln mit ökologischen Argumenten auf die Kommunen zugegangen.
RWE, das ist halt ein Akteur, der sehr stark am Klimawandel beteiligt ist, mit den großen Braunkohlekraftwerken hier im Rheinischen Revier. Wir haben gesagt, wenn die Kommunen es nicht schaffen können, RWE von diesem falschen Kurs abzubringen und eben voll und ganz auf die erneuerbaren Energien zu setzen, dann sollten öffentliche Gelder nicht weiter in Aktien von RWE investiert werden.
Und es gibt noch ein weiteres Argument für den Verkauf. Für Ratingagenturen könnten die Folgen des Klimawandels eine stärkere Rolle spielen, wenn Unternehmen bewertet werden. Künftig drohe daher bei Aktien von Energieversorgern eine Bewertung als Risikopapier, meint Petzold von Greenpeace.
Und wenn es jetzt da sozusagen zu einer Neubewertung kommt durch die Ratingagentur, kann es halt passieren, dass auch RWE als eine spekulative Investition gesehen wird. Nach meinem Verständnis dürfen die Kommunen nicht länger dort in RWE investieren, sondern die müssen dann ihre Aktien verkaufen.
Im Nachhinein hat es die Landeshauptstadt Düsseldorf wohl richtig gemacht, die sich mit dem bereits 2005 eingeleiteten Verkauf aller RWE-Aktien entschuldet hatte. Bochums Stadtwerkechef Dietmar Spohn will sich aber nicht vorhalten lassen, zu spät dran zu sein.
Wie wir im Ruhrgebiet sagen, wenn du aus der Kirche rauskommst, ist ein bisschen schlauer. Ja, rückblickend war es sicherlich richtig, aber wie das im Aktienmarkt so ist, vor der Hacke ist Duster.
RWE-Kommunen wollen ihre Aktien loswerden, Kai Rüßberg berichtete. Das Internet ist ziemlich lahm, Busse fahren selten und Züge rattern erst gar nicht vorbei. Im Urlaub finden einige solche Regionen vermutlich sehr erholsam und könnten sich nichts Besseres vorstellen, als abgehängt zu sein. Doch wie sieht's im Alltag aus? Für mehrere Ökonomen ist klar, solche Regionen sind abgehängt und es sieht ziemlich düster für sie aus. Und das gilt nicht nur für den ländlichen Raum. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat 19 Regionen identifiziert und fordert für diese, es müsse schnell etwas passieren. Doch was? Und sind die Vorschläge stimmig? Johannes Kuhn hat sich das angesehen.
Gut ein Fünftel der deutschen Regionen steht vor großen Zukunftsproblemen. Doch das Gefälle Stadt und Land, Ost und West. In ihrer Studie kommen die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft zu dem Ergebnis, dass es ganz so einfach nicht ist. IW-Direktor Michael Hüter.
Wirtschaftlich liegt der Westen hinten. Und das ist das eigentlich Überraschende. Wenn man sich unter rein wirtschaftlichen Indikatoren die Regionen anschaut, dann sind es drei städtisch geprägte Raumordnungsregionen, nämlich Duisburg-Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven, die hier auffallen. Das hat vor allen Dingen zu tun mit der Arbeitslosigkeit und in diesen Regionen natürlich mit einer Geschichte eines nie wirklich richtig bewältigten Strukturwandels.
Strukturschwache Regionen haben die Kölner Forscher auch bei der Demografie identifiziert. In Teilen des Ostens, von Oberlausitz-Niederschlesien über Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg bis nach Ost- und Südthüringen fehlen junge Menschen. Ein Trend, der sich zuletzt verschärft hat. Und bei der Infrastruktur diagnostiziert das IW an unterschiedlichsten Flecken Deutschlands Probleme. Trier, die Ruhrregion Emscher-Lippe und die Westpfalz sind hoch verschuldet. In Altmark, Magdeburg und Halle-Saale ist das Internet besonders schlecht ausgebaut. Das IW sieht entsprechend akuten Handlungsbedarf und fordert mehr finanzielle Spielräume für die Kommunen. Zum Beispiel durch Entschuldungsprogramme, wie sie Hessen, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit bereits auflegten. Die schwarze Null, sagt Hüter, sei ein erotisches Symbol der Finanzpolitik geworden. In der Verfassung allerdings stehe sie nicht.
Insofern muss man sich in der schwarzen Null orientieren, auch wenn die immer hier an diesen Plätzen wieder vorgetragen wird, sondern an der Frage, was ist heute geboten in einem Zinsumfeld, das negativ ist und das die Geschäftsgrundlage der Schuldenbremse in Frage stellt oder zumindest neu justiert. Öffnen der Schuldenbremse in einem Sondervermögen für Klima, Infrastruktur und Innovation, das wäre meine Vision.
Welche strukturschwachen Regionen wie gefördert werden sollen, darüber gibt es unter Ökonomen durchaus unterschiedliche Ansichten. Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, hält Investitionen für notwendig. Aber die Überalterung ländlicher Ostregionen könne die Politik nicht korrigieren. Qualifizierte Zuwanderer ziehe es weiterhin in die Städte, höhere Geburtenraten wirkten erst nach Jahrzehnten.
Sie sehen ja da einfach das Ergebnis von großen global operierenden Trends. Und die Demografie bedeutet eben, dass in einigen Regionen 30-40% weniger Menschen leben werden. Das können Sie heute auch nicht wirklich verändern. Und ich sehe ganz ehrlich gesagt nicht die Strategie, wie man diese Trends aufhalten kann.
Bestimmte Landstriche aufzugeben, ist aus Sicht des IW keine Option. Die Ausgangslage in Deutschland sei gar nicht so schlecht. Die Spaltung der Gesellschaft habe noch nicht das Ausmaß wie in den USA, Großbritannien oder Frankreich erreicht. Die Gefahr aber wachse, wenn Regionen weiter den Anschluss verlieren.
Und deswegen also soll investiert oder entschuldet werden. Der Beitrag von Johannes Kuhn war das. Und wir haben darin auch IW-Chef Hüter gehört, der deswegen die Schuldenbremse in Frage stellt. Und damit ist er nicht allein, das machen auch andere. Denn teure Maßnahmen, etwa für den Klimaschutz, machen es der Bundesregierung zunehmend schwer, am Ziel der schwarzen Null festzuhalten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Das sogenannte Klimaschutzgesetz, das im September auf den Weg gebracht werden soll, könnte es der Regierung schwer machen, künftig auf neue Nettoschulden zu verzichten. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will anstehende Klimaschutzmaßnahmen zwar vorrangig durch andere Einnahmen, etwa eine CO2-Bepreisung, finanzieren. Wie mehrere Medien berichteten, rechnet das Finanzministerium aber auch die Aufnahme neuer Schulden durch. Seit 2014 kommt der Bundeshaushalt netto ohne neue Schulden aus. Schon ohne Klimaschutzmaßnahmen wird das aber im kommenden Jahr schwieriger. Trotz sinkender Mitgliedszahlen haben die beiden großen Kirchen in Deutschland 2018 so viel Kirchensteuer erhalten wie noch nie. Die Einnahmen erreichten insgesamt gut 12 Milliarden Euro, rund 2,7% mehr als ein Jahr zuvor. Gut die Hälfte floss an die katholische, der Rest an die evangelische Kirche. Fachleute machen für den Anstieg vor allem die gute Konjunktur verantwortlich. Die Kirchensteuer beträgt je nach Bundesland 8 oder 9% der gezahlten Lohn- oder Einkommensteuer. Die Arbeitslosigkeit in Griechenland liegt zwar noch auf hohem Niveau, ist aber stark gesunken. Wie das dortige Statistikamt mitteilte, ging die Arbeitslosenquote im Mai auf gut 17% zurück. Im Sommer 2013 lag die Quote noch bei knapp 28%. Vom Niveau vor der Finanzkrise ist Griechenland aber dennoch entfernt. Damals waren nur gut 7% der Griechen ohne Arbeit. Im Streit um die geplatzte Pkw-Maut erwägt der Bund eigene finanzielle Forderungen gegen die inzwischen gekündigten Betreiberfirmen. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linke-Fraktion hervor. Grund seien, Zitat, Schlechtleistungen. Die Betreiber erklärten demgegenüber auf Anfrage der deutschen Presseagentur, sie sehen keine Ansatzpunkte für Schadensersatzansprüche seitens des Bundes. Sie prüfen derzeit umgekehrt, ob sie Forderungen geltend machen können. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte Verträge zur Umsetzung der Maut abgeschlossen, ohne das Urteil abzuwarten, dass diese rechtswidrig ist. Der Online-Dienst Instagram hat einer amerikanischen Marketingagentur den Zugriff auf seine Plattform gesperrt. Die Marketingfirma soll öffentlich zugängliche Daten von Instagram-Nutzern gesammelt und dauerhaft gespeichert haben, wie das Internetportal Business Insider berichtet. Demnach gehörten auch Beiträge aus der Stories-Funktion dazu, die eigentlich nur einen Tag lang sichtbar sind. Es sei der Marketingfirma vor allem um den Aufenthaltsort gegangen, um Nutzer gezielt mit Werbeanzeigen etwa von Hotels oder Sportveranstaltungen ansprechen zu können.
Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer. Berlin möchte den Mietendeckel, doch auch schon jetzt dürfen Mieten bundesweit nicht unbegrenzt angehoben werden. Es gibt eine Kappungsgrenze. Innerhalb von 3 Jahren dürfen Mieten nur um 20% erhöht werden. In einigen Bundesländern bzw. Städten sind es nur 15%. Angeblich möchte die Stadt Hamburg das ändern und die Kappungsgrenze via Bundesrat weiter absenken. Doch der Hamburger Mieterverein beklagt, ein Entwurf des Senats ist in der Schublade verschwunden. Axel Schröder berichtet.
Die Wohnungsbaupolitik des Hamburger Senats gilt als vorbildlich. Die Behörden der Stadt haben zusammen mit der Wohnungswirtschaft und dem Mieterverein ein sogenanntes Bündnis für das Wohnen vereinbart. Jedes Jahr entstehen hier knapp 10.000 Wohnungen. Trotzdem steigen die Mieten auch weiterhin und deshalb fordert Sigmund Schüchler vom Mieterverein zu Hamburg, müsse der Senat endlich handeln.
Die letzten 3 Mietenspiegel haben dazu geführt, dass die Mieten um über 18% in Hamburg gestiegen sind.
Was zu tun ist, sei dem Hamburger Senat auch längst klar, sagt Sigmund Schüchler. Schon seit Monaten würden in den Schubladen der Stadtentwicklungsbehörde Entwürfe für Bundesratsinitiativen bereitliegen, mit denen der Mietenanstieg auf 2 Arten begrenzt werden könnte. Zum einen soll die sogenannte Kappungsgrenze, also der Mietenanstieg im Bestand innerhalb von 3 Jahren, von heute 15 auf nur noch 10% abgesenkt werden. Zum anderen soll § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes reformiert werden. So könnten Vermieter belangt werden, die Bestandswohnungen weit über der ortsüblichen Vergleichsmiete anbieten.
Der Vermieter ist verpflichtet, die überhöhten Mieten ab Beginn des Mietverhältnisses zurückzuzahlen. Und darüber hinaus sieht § 5 Wirtschaftsstrafgesetz vor, dass diejenigen, die sich da nicht halten, Ordnungswidrigkeiten begehen,
die dann mit hohen Bußgeldern geahndet werden können. Bis zu einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2004 sei diese Praxis sehr erfolgreich gewesen, so Schüchler. Seitdem müssten Mieter aber den oft schwierigen Nachweis führen, dass die Vermieter einen Wohnraummangel ausgenutzt und zu hohe Mieten kassiert haben. Beide Instrumente, die Absenkung der Kappungsgrenze und die Reform des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz, seien in den Bundesratsinitiativen des Hamburger Senats zwar enthalten, aber aus Rücksicht vor der Wohnungswirtschaft scheue sich der Senat, die Initiativen auf den Weg zu bringen, kritisiert der Mieterverein zu Hamburg. Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld, SPD, will die Kritik so nicht stehen lassen.
Wir sind jetzt aktuell dabei, diese Inhalte von Bundesinitiativen mit den beteiligten Behörden abzustimmen, auch selbstverständlich im Bündnis für das Wohnen, und werden sie dann auf den Weg bringen.
Stapelfeld bekennt sich zwar ausdrücklich zum Ziel, den Mietenanstieg innerhalb von 3 Jahren auf 10% zu begrenzen. Was aber fehlt, ist ein klares Bekenntnis zur Reform des § 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Diese Reform lehnt die Hamburger Wohnungswirtschaft ab. Thorsten Flomm vom Grundeigentümerverband der Stadt weist darauf hin, dass die Miete für sehr teure Neubauten nach einem Mieterwechsel im Preis sinken müsste.
Das wirft ihm die ganze Kalkulation durcheinander. Das haut nicht hin. Also die Neubauten müssen auf jeden Fall da rausgenommen werden. Und wie man das rechtlich und vernünftig schaffen will, ist mir vollkommen schleierhaft.
Anfang der kommenden Woche berät der Hamburger Senat über das weitere Vorgehen. Dann wird sich zeigen, wer sich durchsetzt. Die Hamburger Wohnungswirtschaft oder der rot-grüne Senat.
Aus Hamburg war das Axel Schröder. Und damit kommen wir zum Börsengeschehen heute, Tag 4 der Börsenwoche. Da gibt es viele Quartalsberichte mal wieder zu verdauen. Konrad Busen in Frankfurt am Main, wie hat sich denn der DAX entwickelt?
Er hat zulegen können, 1,3%. Er steigt auf im Moment 11.802 Punkte. Und damit ist doch ein guter Teil der Verluste, die der DAX in der Woche bisher gemacht hat, schon wieder wettgemacht. Also Konjunktursorgen hin oder her. Viele Anleger sind doch bereit, auch wieder Aktien zu kaufen, wenn es mal einen Rücksetzer gab.
Der DAX-Konzern ThyssenKrupp macht 170 Millionen Euro Verlust in 9 Monaten und die Aktie, die legt trotzdem zu.
Ja, und zwar rund 3%. Der Verlust von ThyssenKrupp erhöht den Druck auf die Manager, eigentlich auf alle Mitarbeiter, sich mehr anzustrengen. Jedenfalls hat das der Konzernchef Guido Kerkhoff heute zusammen mit den Zahlen kommuniziert. Er hat auch in Aussicht gestellt, dass mehr Unternehmensbereiche verkauft werden könnten, wenn die angepeilten Ziele nicht erreicht werden. Und das ist wohl ein Grund, warum Anleger heute auf die Aktie gesetzt haben.
Und der Sportartikelhersteller Adidas macht gute Geschäfte. Und die Anleger, die finden das wie?
Naja, der Aktienkurs verliert knapp 3%. Anders als Puma vor einiger Zeit hat Adidas heute die Gewinnprognose nicht erhöht. Der ein oder andere Anleger hatte das erwartet. Und dann hat Adidas auch ein paar Dinge kommuniziert, die aufmerken lassen. Eine große Nachfrage in den letzten Monaten konnte nicht immer befriedigt werden. Es gab Engpässe in der Produktion, in den Lieferketten. Naja, und wenn man sich vor Augen führt, dass die Lieferketten bei Adidas zum Beispiel auch zwischen China und den USA gespannt sind, dann sieht man, das ist nicht ohne Risiko.
Wir haben noch 2 Übernahmen, die beschäftigen die Börse schon eine ganze Weile lang. Ein Angebot für Osram und auch Metro soll verkauft werden. Da gibt es jetzt jeweils Neuigkeiten.
Ja, der größte Aktionär von Osram, Allianz Global Investors, das ist der Geldanlagearm der Allianzversicherung, ist der Meinung, das Übernahmeangebot von den Finanzinvestoren Carlyle und Bain für Osram sei zu niedrig. Die Allianz will ablehnen und der Osram-Aktienkurs deswegen heute rund 7% tiefer. Bei Metro hat der Investor Daniel Kretinsky aus Tschechien, er hat Metro übernehmen wollen und er hat eingeräumt, dass er wohl nicht auf die angepeilte Annahmequote für sein Angebot kommt. Jetzt will er einen Platz im Aufsichtsrat und den Managern von Metro Dampf machen, dass sie seinen Vorstellungen von Profitabilität mehr nachkommen. Welche Ideen Kretinsky konkret hat, dazu sagt er nichts. Die Aktie von Metro heute 1,5% höher.
Dann schauen wir auf die deutschen Staatsanleihen. Machen wir die ganze Woche ja schon. Bundesfinanzminister Scholz kann sich freuen, denn Investoren müssen immer mehr drauflegen für deutsche Anleihen.
Ja, aber immerhin gab es heute mal keinen neuen Minusrekord bei den Staatsanleihezinsen. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite, also den durchschnittlichen Zinssatz von allen deutschen Staatsanleihen, die im Umlauf sind, einen Tick höher berechnet als gestern, wenn auch immer noch tief im Minus bei -0,58%.
Dann schauen wir noch auf den Kurs des Euro und den sicheren Hafen Gold.
Ja, der Eurokurs, der steht relativ wenig verändert gegenüber gestern Abend, aktuell bei einem $1,12,10 und die Unze Feingold heute Abend doch deutlich unter $1,500. Das war ja das Hoch in dieser Woche, sogar ein bisschen mehr als $1,500. Er ist jetzt bei $1,496,51 und $9 billiger ist das als gestern.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.